Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Guten Abend. Zum wohl letzten Mal in dieser Kombination haben sich heute Jens Spahn und Lothar Wieler zu den Entwicklungen in der Corona-Pandemie geäußert. Die SPD hat Personalentscheidungen getroffen, ebenso die ÖVP-Partei in Österreich. Und im Hessischen Landtag war heute die erste öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Anschlag von Hanau. Das sind vier unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr dann der Hintergrund. Heute mit dem Titel Versuchslabor Afghanistan hat der vernetzte Ansatz Zukunft. Es ist für viele inzwischen ein vertrautes Bild. Der geschäftsführende Gesundheitsminister und der Präsident des Robert-Koch-Instituts vor der blauen Wand im Haus der Bundespressekonferenz. Erneut haben Jens Spahn und Lothar Wieler heute dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen und betont, die Corona-Pandemie sei nach wie vor nicht überwunden. Die Lage könnte sich weiter verschlechtern. Oder unabhängig von den beiden hatten Virologen und Medizinerinnen die Gäste dann bei der Bund-Länder-Konferenz beschlossenen Maßnahmen als nicht ausreichend kritisiert. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Gudula Geute.
Auch wenn die Zahlen in den vergangenen Tagen stagnierten, Lothar Wieler warnt davor, von einer Trendumkehr zu sprechen. Im Gegenteil, sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts.
In einigen Bundesländern sehen wir vermutlich tatsächlich erste Folgen der verschärften Maßnahmen. In einigen anderen Regionen könnte diese Plateaubildung aber bei den hohen Fallzahlen zurzeit auch darauf zurückzuführen sein, dass ganz einfach die Kapazitäten erschöpft sind. Dass Infektionen nicht mehr so gut erfasst werden können, weil Labore und Gesundheitsämter einfach nicht mehr hinterherkommen mit Testen und der Bearbeitung von Meldungen.
Auch der scheidende geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn zeichnet ein düsteres Bild.
In manchen Bundesländern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, um die Vielzahl von Verstorbenen einäschern zu können. Und die Intensivstationen füllen sich weiter. Die Lage auf den Intensivstationen wird also, wenn die Maßnahmen greifen, rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen.
Mit den Maßnahmen meint Spahn die gestern von Bund und Ländern vereinbarten Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte. Zwischen Genesenen und Geimpften, also 2G auf der einen und Ungeimpften auf der anderen Seite, nicht früher deutlicher unterschieden zu haben, bezeichnet Spahn im Nachhinein als Fehler. 2G soll nach den gestrigen Beschlüssen bundesweit und unabhängig von der lokalen Inzidenz für weite Bereiche des öffentlichen Lebens gelten. Immunologen und Virologen haben die gestrigen Beschlüsse unterschiedlich beurteilt. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kritisiert etwa das Mitglied der Ständigen Impfkommission Klaus Überla, es hätte mehr Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte geben sollen. Im ZDF rief der scheidende SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die Länder zu konsequentem Handeln auf.
Aber ich sage Ihnen auch ganz klar, wenn wir sehen und wenn wir eben aus der Wissenschaft jetzt die nächsten Tage hören, das reicht nicht. Und wenn wir beispielsweise sehen, dass neue Varianten uns den Weg noch zusätzlich erschweren und sich hier in Deutschland verbreiten, dann muss Politik sofort nachsteuern. Aber für den Moment sehe ich erstmal, dass wir ein gutes Stück vorangekommen sind.
Auch Impfpflichten waren gestern Thema. Die einrichtungsbezogene, also die für Mitarbeiter unter anderem von Pflegeheimen, soll so gelten, dass bis März der volle Impfschutz nachgewiesen werden muss. Klingbeil rechtfertigt das.
Das ist ein Zeitpunkt, der sinnvoll ist, weil natürlich alle Pflegekräfte auch bis dahin sich doppelt impfen lassen müssen. Und wir wissen ja, welche zeitlichen Abläufe das hat.
Für eine allgemeine Impfpflicht findet dagegen im Deutschlandfunk Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, sei jetzt nicht die Zeit. 2G, das in Brandenburg schon länger gelte, zeige Wirkung.
Die Nachfrage nach Impfung ist so groß wie nie zuvor. Und jetzt dieses erstmal zu bedienen und dann, wenn wir es nicht schaffen sollten, eine ausreichende Anzahl von Menschen in Deutschland zu impfen, jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, wo viele übrigens auch gemerkt haben, die Pandemie ist noch nicht vorbei, dann ist es die richtige Zeit, über eine Impfpflicht nachzudenken, wenn wir das nicht schaffen sollten.
Lothar Wieler betont, wie wichtig die Impfung möglichst jedes Einzelnen sei. Die Debatte über eine Pflicht werde aber teilweise nicht sorgfältig genug geführt, kritisiert er. Diejenigen, die darüber entschieden, müssten etwa bedenken, dass die Dauer des Schutzes begrenzt sei. Es ist einer von vielen Punkten der Einigkeit zwischen den beiden in der letzten von vielen gemeinsamen Pressekonferenzen. Werden sie sich vermissen? Die Diskussion untereinander sei wichtig, auch wenn man nicht immer einer Meinung sei, betont Spahn unter anderem. Und Wieler antwortet:
Weiß ich nicht, wenn wir dann sehen. Man weiß ja erst, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat.
Lothar Wieler am Ende des Beitrags von Gudula Geuter über aktuelle Entwicklungen im Pandemiegeschehen. Das betrifft weiterhin auch Reisende. Polen und die Schweiz gelten ab Sonntag als Hochrisikogebiete. Kai Clement.
Es ist inzwischen wieder ein trauriges freitägliches Ritual. Die Bundesregierung gibt neue Corona-Hochrisikogebiete bekannt. Dort gilt die Ansteckungsgefahr als besonders hoch. Diesmal kommen in Europa mit Wirkung ab Sonntag Polen, die Schweiz und Liechtenstein hinzu. Das bedeutet, Rückreisende, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen für 10 Tage in Quarantäne. Frühestens 5 Tage nach Einreisedatum kann man sich daraus freitesten. Die Einstufung hat auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts zur Folge, die wiederum erleichtert Reisestornierungen. Insgesamt listet das Robert-Koch-Institut ab Sonntag weltweit wieder mehr als 60 Länder ganz oder teilweise als Hochrisikogebiete auf. Neu hinzu kommen diesmal auch Jordanien und Mauritius. Gestrichen werden dagegen Thailand, Usbekistan und St. Vincent und die Grenadinen in der Karibik. Die Bundesregierung hatte in den vergangenen Wochen auch einige europäische Staaten auf die wieder länger werdende Liste mit aufgenommen, darunter die Niederlande, Belgien, Griechenland, Irland und Österreich, mit Ausnahme einzelner Gemeinden.
Und wer ab morgen in die Schweiz einreisen möchte, braucht auch mit Impfung oder Genesung einen PCR-Test. Auch in anderen europäischen Ländern steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus, zum Beispiel in Belgien. Die 7-Tage-Inzidenz liegt dort bei über 1.000. Die Regierung verschärft nun Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, allerdings nicht so stark wie von manchen erhofft. Stefan Überbach.
In Belgien werden die Corona-Regeln gerade im Wochentakt verschärft, allerdings immer nur in sehr kleinen Schritten. Was auch daran liegt, dass sich die belgische Bundesregierung, wie in Deutschland, über jede neue Maßnahme mit den Vertretern der Regionen einigen muss. Dabei breitet sich das Coronavirus mit all seinen Varianten auch hier weiter aus. Aktuell werden pro Tag rund 25.000 Neuinfektionen registriert. 3.700 Covid-19-Patienten liegen im Krankenhaus, 820 davon auf der Intensivstation. Das sind knapp 25% mehr als vor einer Woche. Es kann nicht sein, dass der Ansteckungszug weiter mit diesem Tempo durch das Land donnert, sagt der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo.
Het kan niet dat de besmettingstrein die door ons land dendert, dat die aan die snelheid blijft verder gaan.
Die Pandemie sorgt in vielen Branchen inzwischen für Personalmangel, weil Beschäftigte krank sind oder in Quarantäne. Die Belgische Bahn etwa hat den Zugverkehr deshalb schon ausgedünnt. Es knirscht überall, sagt der Ministerpräsident, und viele Menschen haben ihre Schmerzgrenze längst erreicht.
Wir sehen, dass in heel veel organisaties das System aan het kraken ist. Heel veel mensen die zitten boven hun pijngrens.
Diskotheken und Clubs wurden schon geschlossen, private Feste verboten. Wer kann, muss 4 Tage pro Woche zu Hause arbeiten. Für die Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie in Alten- und Pflegeheimen gilt eine Impfpflicht. Zusätzlich sind jetzt ab Montag bei Konzerten und anderen Veranstaltungen, die drinnen stattfinden, höchstens noch 200 Besucher zugelassen. Geplante Großevents werden abgesagt. Cafés und Restaurants müssen wie bisher um 23 Uhr schließen. Kinos bleiben mit Abstandsregeln geöffnet. Museen ebenfalls. Sport in der Halle darf weiter betrieben werden. Die Maskenpflicht gilt künftig schon für Kinder ab 6. Besonders in der Altersgruppe zwischen 6 und 12 stecken sich gerade viele an und geben die Infektion an Eltern und Großeltern weiter, ohne etwas dafür zu können, sagt Gesundheitsminister Frank Vandenbrugge, weil es für die Jüngsten bisher keine Impfung gab.
Es ist absolut nicht die Schuld von den Kindern, es ist nicht die Schuld von den Schulen, es ist nicht die Schuld von den Jugendbewegungen. Das ist eine Gruppe, die nicht gevaccineerd ist.
Inzwischen wird aber auch eine Impfung für kleine Kinder empfohlen. BioNTech will bis Ende Januar rund 750.000 Dosen des entsprechenden Wirkstoffs liefern. Streit hatte es bis zuletzt um die Schulen gegeben. Die belgische Bundesregierung wollte einer Expertenempfehlung folgen und alle Schülerinnen und Schüler für 2 Wochen nach Hause schicken. Dagegen hatten sich die Ministerpräsidenten aus Flandern und Brüssel sowie der Wallonie und der deutschsprachigen Gemeinschaft gewehrt. Jetzt werden die Weihnachtsferien für Grundschulen und Kindergärten vorgezogen und auf insgesamt 3 Wochen verlängert. Die weiterführenden Schulen müssen zum Wechselunterricht zurückkehren. Auf eine gesetzliche Einschränkung der privaten Kontakte verzichtet die Regierung, ruft aber die Bürgerinnen und Bürger dringend dazu auf, sich möglichst wenig mit anderen zu treffen und sich regelmäßig selbst zu testen. Ministerpräsident de Croo sieht sein Land vor schwierigen Wochen, verweist aber auch auf einen kleinen Lichtblick, nämlich darauf, dass es in Belgien trotz hoher Infektionsraten weniger Todesfälle gibt als anderswo.
Waar wij zien dat de besmettingen zeer hoog zijn in ons land, zien we wel dat het aantal overlijdens in ons land een stuk lager is dan in landen die ook een hoog niveau van besmetting hebben.
Als Grund dafür gilt die vergleichsweise hohe Impfquote. Inzwischen sind mehr als 3/4 der Belgier vollständig immunisiert und jeder 5. hat einen Booster bekommen, also eine Auffrischung. Mit den Impfungen konnten laut Regierung 30.000 Krankenhauseinweisungen und 8.000 Todesfälle vermieden werden.
Stefan Überbach über Corona-Maßnahmen in Belgien. Gestern gab es den Zapfenstreich für Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sehr bald wird sie Kanzlerin der Bundesrepublik gewesen sein. Ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz soll am Mittwoch nächste Woche im Bundestag zum neuen Kanzler gewählt werden. In seiner Partei, der SPD, wird darüber hinaus gerade daran gearbeitet, wer welche anderen bedeutenden Posten in Partei und Fraktion besetzen soll. Frank Capellan über Personaldebatten und Entscheidungen in der zukünftigen Kanzlerpartei.
Es bleibt unvergessen, mit welcher Vehemenz sich Kevin Kühnert im Dezember 2017 als Juso-Vorsitzender gegen die Wiederauflage der Großen Koalition wehrt. Der damals 28-Jährige hatte vor der Verzwergung seiner Partei im ewigen Bündnis mit der Union gewarnt. Kühnert redet seiner SPD-Führung ins Gewissen und macht damit erstmals auch bundesweit Schlagzeilen.
Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal.
Als Juso-Vorsitzender hat er maßgeblich dafür gesorgt, dass Saskia Esken und Norbert Walter Borjans im Kampf um den SPD-Vorsitz gegen Olaf Scholz gewinnen konnten. Beide haben die Kampagne 2019 eng miteinander koordiniert. Kühnert wird danach mit dem Amt des Parteivize belohnt. Lars Klingbeil wiederum, der sogenannte Seeheimer vom rechten Parteiflügel, und Kevin Kühnert, der manchmal aufmüpfige Linksaußen, haben die Sozialdemokraten in freundschaftlicher Verbundenheit durch den Bundestagswahlkampf 2021 geführt.
Dass ich persönlich einen engen Draht zu Kevin Kühnert habe, dass ich ihm vertraue, obwohl wir aus unterschiedlichen politischen Lagern innerhalb der SPD kommen, das ist bekannt. Und dass er ein großes Talent ist und ich froh bin, dass wir in unseren Reihen haben, ist auch bekannt.
Esken links, Kühnert links. Klingbeil konservativ, in vielen Punkten auf Scholz-Linie. Das verspricht eine interessante Konstellation zu werden. Es ist der Versuch, die Strömungen der SPD abzubilden und zu bedienen. Es ist auch das Anliegen, die Partei im Regierungsalltag nicht untergehen zu lassen. Saskia Esken verspricht, dass die Sozialdemokraten nicht zum Kanzlerwahlverein degradiert werden.
Auch als Regierungspartei, die den Kanzler stellt, vielleicht gerade als Regierungspartei, muss die Sozialdemokratie eigenständige politische Kraft sein.
Was da allerdings auf den Bundeskanzler Olaf Scholz zukommen könnte, davon gab Ex-Juso-Chef Kevin Kühnert vor einer Woche als Gast beim Juso-Bundeskongress einen Vorgeschmack. Immerhin ein Viertel der SPD-Bundestagsabgeordneten gehört der Nachwuchsorganisation an. Viele sind nicht einverstanden damit, dass es im Gesundheitsbereich etwa keine Bürgerversicherung geben wird. Einige sind sauer, dass es in der Steuerpolitik keine Umverteilung von oben nach unten und kein Ende der Schuldenbremse geben wird. Kühnert will sich da an den Freien Demokraten, dem Koalitionspartner, reiben, der vieles verhindert hat, was sich linke Sozialdemokraten wünschten. Dass Olaf Scholz den Jusos den Tipp gegeben hat, sich doch auch künftig auf die Union einzuschießen, will der 32-Jährige nicht unterschreiben. Bauen und Wohnen hat er mitverhandelt, mehr Rechte für die Mieter, klagt er. Da allerdings war mit den Liberalen überhaupt nichts zu machen.
Es waren kafkaeske Situationen in den Verhandlungen. Und darüber muss man sprechen können, ohne dass sofort irgendjemand beleidigt ist und glaubt, dass morgen die Koalition gekündigt werden soll. Und das müssen wir uns antrainieren jetzt.
Er will an vielen Stellen weiter bohren, dass die Delegierten des Sonderparteitages morgen erst einmal den Koalitionsvertrag absegnen werden. Daran hat Lars Klingbeil keinerlei Zweifel.
Ja, der wird durchgehen.
Dass aber erst danach bekannt gegeben wird, wer für die SPD ins Kabinett geht, sorgt weiter für Unverständnis, insbesondere mit Blick auf das Gesundheitsressort. Dass der Professor für Epidemiologie, dass Karl Lauterbach keine Chance hat, weil er nicht mit dem künftigen Kanzler könne, dem widerspricht Klingbeil vehement.
Olaf Scholz hat für sich erklärt, dass Corona Chefsache ist. Er kümmert sich, obwohl er noch nicht Bundeskanzler ist, gerade 24 Stunden um dieses Thema. Karl Lauterbach berät ihn dabei.
Aber es soll dabei bleiben, mit wem die Sozialdemokraten ihre Ministerien besetzen, wird am Montag bekannt gegeben, nach der Abstimmung über das Regierungsprogramm.
Frank Capellan über Personalentscheidungen in der SPD. Solche stehen auch bei den Koalitionspartnerinnen der SPD an. Die Grünen im Bundestag könnten bald von zwei Frauen aus Nordrhein-Westfalen angeführt werden. Nach Katharina Dröge hat sich nun auch Britta Hasselmann um den Vorsitz der Fraktion beworben. Björn Dahlke.
Drei Tage nach Katharina Dröge hat wie erwartet auch Britta Hasselmann ihre Kandidatur öffentlich gemacht. Hasselmann organisiert seit 8 Jahren geräuschlos die Arbeit der Grünen im Bundestag. Umso lauter wird die parlamentarische Geschäftsführerin, wenn es im Plenum gegen die AfD geht. In einem Brief an die Abgeordneten der Grünen, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, schreibt Hasselmann, sie sei eine Parlamentarierin mit Herz und Leidenschaft. Es komme jetzt auf eine starke, selbstbewusste Fraktion an. Für die Grünen ist es ein Rollenwechsel von der Oppositions- zur Regierungsfraktion. Mit 118 Abgeordneten ist sie so groß wie nie und sie ist so jung und weiblich wie nie. Hasselmann genießt in der Fraktion großen Respekt. Die Bielefelderin ist gelernte Sozialarbeiterin. Die 59-Jährige zählt zum Realo-Flügel der Grünen. Die Kölnerin Katharina Dröge würde den linken Parteiflügel vertreten. Die 37-Jährige war zuletzt wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion. Die Wahl der beiden Frauen aus Nordrhein-Westfalen gilt als wahrscheinlich. Weitere Kandidaturen gibt es momentan nicht. Die bisherigen Fraktionschefs Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt treten nicht wieder an. Beide hatten gehofft, ins Ampelkabinett einzuziehen. Beide gingen leer aus.
Björn Dahlke berichtete aus Berlin. 9 Namen. Mercedes Kerpatsch, Sedat Gürbüz, Hamza Kurtovic, Kalojan Velkov, Said Nesar Hashemi, Fatih Saracoğlu, Willi Viorel-Paun, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar. Sie alle wurden am 19. Februar 2020 in Hanau erschossen. Heute war in Wiesbaden die erste öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses des Hessischen Landtags, der sich mit den rassistisch motivierten Morden befasst. Tobias Heuse.
Sie habe 22 Monate dafür gekämpft, ihre schrecklichen Erinnerungen an die Tatnacht und die Tage danach dem Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags erzählen zu können. Vaska Sladeva, die Cousine des ersten Opfers Kaojan Velkov, sagt:
Ich möchte die Wahrheit kommen und Gerechtigkeit, Aufklärung für alle.
Eigentlich war Vaska Sladeva als Zeugin geladen, aber sie hatte vor allem eindringliche Fragen an die Abgeordneten. Warum hat niemand bemerkt, dass der Mörder seine Tat geplant und darüber in sozialen Netzwerken geschrieben hat? Da sich die gebürtige Bulgarin in der deutschen Sprache nicht sicher genug fühlt, hat sie eine Dolmetscherin dabei. Besonders quält sie die Tatsache, dass der Attentäter einen Waffenschein hatte.
Warum
man einem psychisch Kranken die Waffe gegeben hat oder erlaubt hat, die Waffe zu führen.
Sie hat so viele Fragen und keine Antworten, sagt sie. Wie könne es sein, dass ihr Cousin Kaojan Velkov als erster erschossen wurde, aber als letztes Opfer gefunden wurde? Er habe mehr als 20 Minuten hinter dem Tresen der Bar gelegen, bis ihn die Polizei entdeckt habe.
Wir haben überhaupt keine Antwort
darauf.
Wir haben auch keine Entschuldigung bekommen, warum Kaojan so spät gefunden wurde.
Die Angehörigen verlangen Antworten, sie wollen Aufklärung und sie möchten, dass jemand Verantwortung übernimmt für mögliche Fehler.
Wir
wollen, dass die Leute bestraft werden, die ihre Arbeit nicht gut getan haben.
Für den CDU-Obmann Michael Müller, der sich auch vor Innenminister Peter Beuth stellen muss, ist die Forderung nach Bestrafung zwar verständlich, Aber
der Täter hat sich gerichtet, der fehlt als Objekt. Was wir jetzt hier untersuchen müssen, ist die Frage, ist etwas falsch gelaufen in den Ermittlungen, in der Betreuung?
Die Linke hingegen hofft, dass viele der offenen Fragen im Untersuchungsausschuss endlich aufgeklärt werden können, sagt Saadet Sönmez.
Zu dem Polizeieinsatz und aber auch zu dem Umgang mit den Angehörigen zur Tatnacht und so weiter sind noch sehr viele unaufgeklärte Fragen, wo ich schon denke, dass da das eine oder andere schon ans Tageslicht kommen wird.
Heute ging es aber vor allem darum, dass die ersten Angehörigen der 9 Opfer ausführlich zu Wort kamen und auch um die Geschichte der Ermordeten nicht zu vergessen.
Ein Beitrag von Tobias Häuser. In Österreich hat gestern eine prägende Figur der Politik der letzten Jahre ihren Rückzug aus eben dieser bekannt gegeben. Ex-Kanzler Sebastian Kurz will keine politischen Ämter und Aufgaben mehr ausüben. Dieser Rückzugsankündigung ist eine weitere gefolgt. Der erst kürzlich angetretene Nachfolger von Kurz als Kanzler, Alexander Schallenberg, hat sein Amt zur Verfügung gestellt. Heute wurde dann der Nachfolger des Nachfolgers benannt. Über die sich sortierende Regierungspartei ÖVP berichtet aus Wien Srdjan Govedarica.
Der Rückzug von Sebastian Kurz von allen politischen Ämtern hatte ein großes Stühlerücken innerhalb des Regierungsteams der Volkspartei ausgelöst. Neuer Parteichef und Bundeskanzler soll der bisherige Innenminister Karl Nehammer werden.
Es ist für mich persönlich eine große Ehre, dass ich mit diesem Vertrauensvotum ausgestattet bin.
So Nehammer nach einer Sitzung des Bundesparteivorstands der ÖVP. Er habe großen Respekt für die Entscheidung von Sebastian Kurz, der für ihn den Weg freigemacht habe. Der 49-jährige Ex-Soldat Nehammer, der bereits Generalsekretär der ÖVP war, bezeichnet es als ein Privileg, die Volkspartei nun anführen zu dürfen. Dabei sei es wichtig,
dass wir unsere Linien halten, dass wir klar sagen, was notwendig ist, wenn es um die Frage Asyl und Migration geht, wenn es um die Frage der Sicherheit für die Menschen in unserem Land geht.
Sein Team baut Nehammer kräftig um. Noch Bundeskanzler Alexander Schallenberg wechselt zurück ins Außenministerium nach nur wenigen Wochen im Amt. Nehammer betont, dass Schallenberg in einer herausfordernden Zeit bereit gewesen sei, Verantwortung zu übernehmen und dem Land zu dienen.
Und dafür bin ich ihm persönlich sehr, sehr dankbar.
Im Innenministerium folgt auf Nehammer der Niederösterreicher Gerhard Kahner. Das Finanzministerium übernimmt der Vorarlberger und derzeitige Staatssekretär im Infrastrukturministerium Magnus Brunner. Und der steirische Unirektor Martin Polaschek löst Bildungsminister Heinz Fassmann ab.
Also sind wir wieder bei der normalen früheren Logik der ÖVP bei Personalbestellungen.
Sagt Politikwissenschaftler Peter Filzmeier mit Blick auf das offensichtlich sorgfältig zwischen den Landesparteiorganisationen der ÖVP austarierte Personaltableau. Nehammers Rolle als Parteichef muss noch von einem Parteitag bestätigt werden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss ihn noch als Kanzler vereidigen, genauso wie den Rest der neuen Regierungsmannschaft. Das soll dem Vernehmen nach am Montagvormittag geschehen. Die Grünen als Koalitionspartner der ÖVP hatten bereits Zustimmung signalisiert. Vizekanzler und Grünenchef Werner Kogler zeigt sich durchaus zufrieden mit der Neuaufstellung des Koalitionspartners. Einen Grund, das Regierungsprogramm neu zu verhandeln, sehe er nicht.
Wir haben eine Verantwortung übernommen. Das Regierungsprogramm heißt ja nur zufällig Verantwortung für Österreich. Wir sind da auch mit dem Bundespräsidenten einer Meinung, dass hier jetzt gemeinsam in der Bundesregierung entlang unserer Vereinbarungen weitergearbeitet wird.
Die Opposition spart hingegen nicht mit Kritik. Für FPÖ-Chef Herbert Kickl führt an Neuwahlen kein Weg mehr vorbei. Und der stellvertretende Fraktionschef der SPÖ, Jörg Leichtfried, begegnet dem neuen Kabinett mit einem Misstrauensvorschuss.
Es hat niemand bis jetzt dafür gesorgt, dass das Vertrauen besonders groß ist. Und das, was in der ÖVP in den letzten Tagen passiert ist, ist natürlich insgesamt auch für das Land eine Katastrophe.
Und Beate Meinl-Reisinger, Chefin der liberalen NEOS, erinnert daran, dass Österreich gerade mitten in einem Corona-Lockdown steckt und stellt die Frage,
ob das eigentlich verantwortungsvoll ist in so einer Krise, solche Schritte auch persönlicher Natur zu setzen, wie das gemacht worden ist, und so eine Umbildung vorzunehmen.
Ein Beitrag von Srdjan Govedarica über die Regierungsumbildung in Österreich. Welches Wort haben Sie im zu Ende gehenden Jahr viel gehört oder gesagt? Corona womöglich? Pandemie könnte auch sein. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat ihr Wort des Jahres 2021 heute bekannt gegeben. Es hat mit der Corona-Pandemie zu tun. Birgitta Söhling nennt es.
Das Wort des Jahres 2021 lautet Wellenbrecher. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden bekannt gegeben. Das Wort stehe für alle Maßnahmen, die getroffen wurden und werden, um die vierte Corona-Welle zu brechen, so die Jury. Wie im vergangenen Jahr dominierte auch diesmal die Corona-Pandemie den sprachlichen Jahresrückblick mit Begriffen wie Boostern, Impfpflicht, Lockdown-Kinder und Freitesten unter den Top Ten. Auf Platz 2 der Wörter des Jahres landete die Solidarität, eine Kreuzung aus dem Flussnamen A und dem Begriff Solidarität. Aus dem politischen Raum finden sich die Begriffe Ampelparteien und Triell auf der Zehnerliste. Die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache hatte in diesem Jahr wieder unter 2000 Einsendungen auszuwählen. Das Wort des Jahres wird seit 1971 gekürt. Es soll den Zeitgeist treffen.
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Diese Worte lösen bei vielen Erinnerungen aus. Rahn hat geschossen und getroffen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren ist 1954 Weltmeister geworden. Rahns Mitspieler Horst Eckel war der letzte noch lebende Weltmeister dieser Mannschaft. Heute ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Jürgen Rademacher erinnert an ihn.
Ach Gott, schickt das verhungerte Kerlsche wieder heim. Das soll der Vorstand des 1. FC Kaiserslautern gesagt haben, als sich der gerade mal 17 Jahre alte Horst Eckel auf Betreiben des großen Fritz Walter bei ihnen vorstellte. Eckel war dem Spielführer des FCK als Stürmer des SV Vogelbach aufgefallen und Walter setzte sich durch. Das verhungerte Kerlsche durfte bleiben und wurde zu einer tragenden Säule der legendären Walter-Mannschaft. Zwischen Fritz und Horst entstand eine lebenslange Freundschaft, die beide stets als Vater-Sohn-Beziehung charakterisierten.
Diese Freundschaft hat sich von Jahr zu Jahr verstärkt. Er hat dann immer gesagt, das ist das Verhältnis wie Herberger und ich, das ist das Verhältnis auch zwischen uns beide. Das war eine ganz, ganz große Ehre für mich, dass er das immer wieder auch, wo wir hingekommen sind, auch immer wieder betont.
Nur ein einziges Mal war der Fritz sauer auf den Horst. Als Eckel bei einem Spiel in Pirmasens einen Fehler machte und der 1. FC Kaiserslautern das Spiel verlor.
Der hat mich persönlich gar nicht angesprochen in der Kabine. Dann hat er die Schuhe ausgezogen, hat die Schuhe da rumgeworfen und hat dann unheimlich geschimpft. Hat meinen Namen nicht genannt, aber alle Spieler und ich ganz persönlich, ich habe genau gewusst, wen er das meint.
Horst Eckel bestritt für den 1. FC Kaiserslautern 214 Spiele und spielte 32 Mal in der Nationalmannschaft. Der größte Triumph war natürlich der Sieg im WM-Finale 1954 gegen Ungarn. Eckel hatte den ungarischen Spielmacher Hidekuti zur Bedeutungslosigkeit degradiert und damit großen Anteil an diesem Sieg. Wie wichtig dieses Wunder von Bern auch für das Selbstwertgefühl der Deutschen war, das erfasste Eckel aber erst, als er aus der Schweiz zurück in sein Heimatdorf Vogelbach kam.
Wir sind mit offenen Wagen von Kaiserslautern, die 30 Kilometer, Musikkapelle vorne raus und die Menschen haben an der Straße gestanden, 30 Kilometer lang. Und wie wir dann eingefahren sind, das war ein schönes Empfang, den ich meine ganze Fußballlaufbahn je erlebt habe.
Gleich nach dem WM-Sieg erhielt Eckel ein lukratives Angebot aus England, das er aber ausschlug.
Wenn einer gegangen wäre, das wäre ein Volksverräter gewesen.
1958 spielte Horst Eckel seine zweite Weltmeisterschaft. 1966 beendete er seine Fußballerkarriere und der gelernte Feinmechaniker, der noch beim Nähmaschinenhersteller Pfaff in Kaiserslautern an der Werkbank gestanden hatte, drückte nochmal die Schulbank. Er wurde Lehrer und versuchte, seinen Schülern die Werte beizubringen, nach denen er im Fußball gelebt hatte.
Ich habe immer versucht, diesen jungen Leuten das, was ich im Sport gelernt habe, Pünktlichkeit, Disziplin und alles, was da dazugehört, auch den jungen Leuten zu vermitteln.
1997 übernahm Horst Eckel vom damals schon kranken Fritz Walter den Job als Repräsentant der Sepp Herberger Stiftung. Er besuchte dafür zahlreiche Gefängnisse, unterhielt sich mit den Gefangenen und organisierte Fußballturniere unter ihnen. Zusammen mit seiner Tochter Dagmar gründete er eine eigene Stiftung, die sich für mehr Bildungschancen für Kinder einsetzt. Horst Eckel war der jüngste Spieler der Wundermannschaft von Bern und am Schluss der letzte noch Lebende. Deshalb rückte er in den vergangenen Jahren immer mehr in den Mittelpunkt. In zahlreichen Fernsehshows und Dokumentationen war er als Gast dabei. Aber nicht nur seine Fitness war Grund dafür. Auch die Tatsache, dass er immer bescheiden geblieben war. Ihm war der Erfolg von Bern nicht zu Kopf gestiegen. Warum das so war, wusste er auch nicht so genau.
Wie ich mal die Chance bekommen habe, nach Kaiserslautern zu gehen, da habe ich mir gesagt, pass mal auf, Junge, wenn du mal im Sport was ganz Großes erreichst, denk immer bitte dran, wo du herkommst. Bleib bitte mit den Füßen auf dem Boden und bleib vor allem Mensch. Und das ist mir in den vielen, vielen Jahren wirklich gelungen und da bin ich auch wieder ein bisschen stolz drauf.
Der heute verstorbene ehemalige Fußballnationalspieler Horst Eckel. Damit gehen die Informationen am Abend für heute zu Ende. Nach dem Wochenrückblick in leichter Sprache hören Sie um 19.09 Uhr Kommentare zu den Corona-Maßnahmen und den Personalentscheidungen der ÖVP in Österreich. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Abend und auf Wiederhören.